Universität Hamburg.
Meine Damen und Herren, das ist Kontrastprogramm. Herr Kerres hat Ihnen etwas präsentiert, das Sie alle interessiert. Ich präsentiere jetzt etwas, das niemanden interessiert. Insbesondere lege ich die Präsentation anders an. Ich versuche mich also gar nicht erst an Ihren Bedürfnissen zu orientieren, sondern versuche über das zu reden, was mich interessiert, nämlich Game-Based Learning. Ich gehe also von digitalen Spielen aus und stelle mich der Frage, was kann man mit digitalen Spielen für Effekte erzielen? Und vielleicht überschneiden sich ja Ihre Interessengebiete und meine irgendwo. Und dann haben wir Schwein gehabt. Ich war vor 14 Tagen schon mal hier in diesem Raum. Da fand hier die internationale Konferenz über Sustainable Consumption statt. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich will Ihnen nicht mein ganzes Leben erzählen, sondern weil es einen Bezug hat zu dem, was ich hier präsentiere. Wir haben hier auf dieser Konferenz vor 2 Wochen ein Serious Game vorgestellt. Das heißt RED, das Renewable Energy Drama. Das ist ein Browserspiel. Das kann man über unsere Webseite spielen, wenn man möchte. Man spielt da nicht sehr lange dran. Es ist ein sehr einfaches, ein sehr kleines Spiel. Aber es ist ein Spiel, das wir im Rahmen eines Projekts gemacht haben und das Menschen motiviert, sich mit dem Umgang mit Energie und mit dem Sparen von Elektroenergie auseinanderzusetzen, wenn sie denn mögen. Man muss ja nicht. Man muss ja nicht spielen. Man darf ja auch ganz konventionell lernen. Man darf ja Bücher lesen zum Beispiel oder sich mit anderen unterhalten. Das wollen wir nicht verbieten. Wir wollen mit den digitalen Spielen eine weitere Option aufmachen. Eine weitere, von der jeder sehen muss, wie gut sie gerade passt. Und im Unterschied zu dem, was Herr Kerres vorgestellt hat, bin ich der Meinung, dass Serious Games, Game-Based Learning, wirklich völlig am Anfang steht. Vollkommen. Wir haben allererste Erfolge. Es gibt eine Menge Serious Games, die seit Jahren auch von großen Verlagen in Deutschland hergestellt werden. Die gehören wohin? Hier so ein runder Behälter steht hier an der Seite nicht. In den Rundordner im Wesentlichen. Das würde ich dann eher sozusagen in einer Diskussion thematisieren. Es wird unheimlich viel Schrott und das Serious Game verkauft. Da gibt es viele, viele Probleme und einige will ich versuchen hier zu diskutieren. Ich präsentiere also ganz bewusst etwas relativ Enges. Und alles das, was ich Ihnen hier präsentiere, nimmt Bezug auf eigene Entwicklungen bei uns. Wir haben eine Reihe von Spielen entwickelt. Alles, was bei uns entwickelt wird, evaluieren wir natürlich und bringen es in den Einsatz. So haben wir zum Beispiel ein Spiel für den Schulunterricht entwickelt. Das ist mit 200 Schülern in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern evaluiert worden. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir haben in diesen Tagen fertiggestellt ein Spiel für die berufliche Weiterbildung. Und zwar ganz konkret für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das in Deutschland Krisenstäbe trainiert. Mehr als 50 Schulungen finden jedes Jahr statt. Und manche von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an die Bilder des letzten sogenannten Jahrhunderthochwassers 2003 an der Elbe. Bei dem Einsatz ist dort unwahrscheinlich viel schiefgelaufen. Das findet sich in bestimmten Dokumenten, die man nicht alle zu lesen bekommt. Und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist sich darüber im Klaren, dass sich hier etwas ändern muss. Und mit unserer Hilfe eben zum Teil auch durch Serious Games. Wir haben also ein Modul gebaut, das ist ein spielartiges Modul, da kann man eine Rolle in einem Krisenstab spielen, der gerade beim Training ist. Es gibt noch ein paar Entwicklungen, wenn ich Gelegenheit habe, werde ich darüber sprechen. Aber wie gesagt, eigentlich versuche ich etwas eng zu halten. Ich versuche noch einmal ganz kurz den Ausgangspunkt zu umreißen. Wo stehen wir heute, wenn wir sagen, Serious Games sollen zum Einsatz kommen? Dann möchte ich etwas zu den Begriffen sagen, die mich hier bewegen. Ich will gar nicht das große Fass Serious Games aufmachen. Da kann man sehr, sehr unterschiedlicher Auffassung sein. Man könnte auch den Standpunkt vertreten, und dafür gibt es gute Argumente, dass eigentlich jedes digitale Spiel ein Serious Game ist. Sie können immer etwas lernen, und wenn, über schlechtes Interface-Design oder über Programmierung. Also an jedem Spiel können Sie was lernen. Es kommt auf den Kontext an. Und ich sage das mal vorweg, weil ich habe vorgestern eine Ringvorlesung in Erfurt gemacht und da gab es dann auch einen Zeitungsartikel darüber und schon am Tag selbst. Da wurde angekündigt, ich würde auch über schlimme Spiele sprechen. Das habe ich dann gemacht. So setzen einen die Medien unter Druck. Ne? Ich wollte eigentlich ganz nett sein. Da kommen ja im Wesentlichen Bildungsbürger hin. Die muss man pfleglich behandeln. Ja? Und nicht, dass sie dann nicht schlafen können. Und dann kommen noch Arztkosten auf mich zu. Also ich habe dann doch über schlimme Spiele geredet. Es gibt ein Spiel, das heißt das Super Columbine Massacre Role-Playing Game. Da können Sie das Massaker an der Columbine High School in Littleton, Colorado nachspielen. Und Sie haben die Chance, so viele Ihrer virtuellen Mitschüler in dieser virtuellen Welt virtuell zu erschießen, wie Sie wollen. Und das finden viele Leute sehr schlimm. Und ich sage Ihnen, das ist ein serious game. Sich nämlich mit diesem Spiel auseinanderzusetzen, das bringt viele Einsichten. Aber es einfach so ohne Kontext hinzustellen, ist gar nichts. Aber im richtigen Kontext kann das ein sehr wertvolles Spiel sein. Also ob ein Spiel ein serious game ist oder nicht, hängt vielleicht nicht allein vom Spiel ab, sondern von dem Kontext, den man dazu gestrickt hat. Dazu kommen wir vielleicht noch ganz kurz. Das soll aber eigentlich nicht das Thema sein, sondern ich werde mich etwas eingrenzen auf das Verhältnis zwischen Virtuellem und Realem. Darum ist der dritte Punkt dann auch Realität in virtuellen Welten genannt. Es wird immer enger und da möchte ich also ein bisschen Probleme diskutieren, weil ich glaube, Game-Based Learning kommt auf Sie alle zu, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen. Aber die paar Wochen warte ich ruhig noch und gebe Ihnen vorher einfach mal so ein paar Dinge an die Hand, die Sie dann in den paar Wochen, wenn die abgelaufen sind, wieder treffen werden. Und ich möchte Ihnen eine Fallstudie präsentieren. Ich habe mir schon vorgenommen, die gegebenenfalls zu überspringen. Wie Sie sehen, ich habe für mich selbst dort den Hinweis angebracht. Wir beschäftigen uns auch mit den richtig kommerziellen Spielen, die, mit denen andere Leute reich werden. Ich bin seit seiner Einführung Mitglied in der Jury für den Deutschen Computerspielpreis und komme also auch an der Bewertung sehr vieler kommerzieller Spiele vorbei. Und da werden dann ab und zu so Behauptungen formuliert von vielen Menschen in dieser Jury und im Kontext dieses Wettbewerbs, was an einem Spiel innovativ, neu oder gut wäre. Und sehr oft habe ich den Zweifel, ob es denn wirklich so wohl wäre, wie dort gesagt wird. Und da haben wir uns mal ein Spiel hergenommen, ein kommerzielles Spiel, Grey Matter, und haben das mal untersucht, ganz konkret unter dem Aspekt des Lehren und Lernens hier, obwohl es dafür nicht gemacht worden ist. Und wenn ich die Chance habe, werde ich Ihnen ein bisschen was dazu präsentieren. Und dann fasse ich das Ganze zusammen und dann sage ich doch noch ein Wort zu den Mythen und zu den Methoden. Und so richtig über Methoden reden können natürlich Herr Schulmeister und Herr Kerres und viele andere hier viel, viel besser als ich. Ne? Ich tue nur so. Das werden Sie schon merken, oder das haben Sie schon gemerkt. Wenn man sich das Bild anguckt vom Game-Based Learning, gehen Sie mal so auf die LearnTech oder solche Events, was es alles für Erfolge gibt. Es ist Wahnsinn, nicht? Es ist, und ich schäme mich dann immer und denke, mein Gott, hast du wieder alles verpasst in diesem Jahr? Letztes Jahr war es ja nur Mist und jetzt sind da lauter Marktführer und sonst was alles, ja? Es ist ganz erstaunlich. Dafür gibt es natürlich viele Gründe. Das eine ist die Alltäglichkeit des Phänomens Spiel. Ich sage es mal ganz schlicht, Spiel ist so wie Fußball. Über Fußball kann jeder reden. Und bei Fußball weiß jeder, wie man es eigentlich besser machen müsste. Weiß jeder, was andere falsch machen. Und das ist beim Spielen doch genauso. Da redet doch auch jeder drüber. Da reden ja auch Hochschullehrer in Deutschland über Spiele, die sie überhaupt nicht kennen. Die schreiben sogar darüber. Da wird es dann ein bisschen bedenklich, aber bedenklich ist die Welt ja ohnehin. Es gibt natürlich Effekte der Marktwirtschaft auf die Anbieter. Die müssen sich darstellen als Marktführer in ihrem Bereich. Es gibt ja mehr Marktführer, als es Produkte gibt. Es gibt natürlich auch Erfordernisse der Forschungsförderung. Da würde ich hier Eulen nach Athen tragen. Aber wenn Sie ein Projekt machen, machen Sie es natürlich immer erfolgreich, nicht wahr? Und der Zustand dieser Digital Game Science ist sehr problematisch. Es gibt gar keine Wissenschaft von den digitalen Spielen, jedenfalls nach meiner Auffassung. Sehen Sie, Wissenschaften brauchen etwas, brauchen vieles. Unter anderem müssen sie Fragen stellen können. Also mindestens. Oder Hypothesen. Dazu braucht man sprachliche Ausdrucksmittel. Und dann möchte man ja, wenn man eine Frage gestellt hat, vielleicht noch mit jemandem drüber reden. Da braucht man ja wieder sprachliche Ausdrucksmittel. Vielleicht möchte man kompliziertere Gedankengänge formulieren. Da braucht man wieder sprachliche Ausdrucksmittel. Wo wären die denn in der Digital Game Science? Die sind doch gar nicht vorhanden. Da reden die einen, und das ist berechtigt, mit den Mitteln der Pädagogik und die anderen mit denen der Psychologie und die dritten mit denen der Informatik. Und getroffen haben sich alle noch nicht. Und auf diese Art und Weise kann man ganz herrlich aneinander vorbeireden. So, vieles funktioniert nicht und da will ich ein paar Gründe mal nennen. Das eine ist der vergessene Kontext. Ganz große Verlage, ich habe schon genug Feinde, darum nenne ich jetzt die Namen nicht mehr. Ganz große Verlage bringen mitunter Spiele auf den Markt, zum Beispiel für Fächer wie Physik und Biologie. Da kann man Lehrer nur warnen, die nicht anzufassen, weil, stellen Sie sich mal vor, das nimmt so eine arme Lehrerin oder so ein armer Lehrer wirklich ernst. Der nimmt dann dieses Spiel her und denkt, oh cool, das lasse ich im Unterricht mal anspielen, ja und dann. Da gibt es so typische Spiele, die zu spielen, erfahrene Spieler vielleicht 20, 24, 26 Stunden brauchen und unerfahrene 40 oder mehr. Nun stellen Sie mal vor, Sie reißen so ein Thema an im Unterricht. Da haben Sie doch ein paar Buben, sag ich mal, die haben es nächste Woche durchgespielt. Und Sie haben garantiert ein paar andere Schülerinnen und Schüler in der Klasse, die haben es bis zum Schuljahresende nicht durchgespielt. Mit denen können Sie nicht über das Spiel reden im Unterricht. Das ist alles zerrissen und zerfetzt. Das geht doch überhaupt nicht. Da hat jemand den Kontext des Spielens vergessen. Hat jemand vergessen, dass es nicht reicht, ein Spiel zu machen, es müsste auch eingesetzt werden. Oh, ja, das ist so der Stand, ja, im Bereich des Game-Based Learning. Es gibt eine Reihe Unklarheiten über essentielle taxonomische Konzepte. Ich will hier nicht das Gebiet Taxonomien aufmachen. Wir arbeiten ein bisschen daran, aber ich will es Ihnen mal wenigstens illustrieren. Es gibt solche Begriffe wie Meta-Gameplay und Extra-Gameplay. Damit meint man, wenn Leute im Spiel sind, obwohl Extra-Gameplay relevant wäre für das Spiel, hieß während des Spiels das Spiel verlassen. Kann das vom Ansatz her wesentlich sein? Da gibt es wunderschöne Beispiele. Conspiracy Code ist ein Spiel, das ist an der University of Central Florida in Orlando entwickelt worden, zusammen mit einer kleinen Firma. Das ist ein Spiel, wo man etwas über amerikanische Geschichte lernen kann. Das Spiel ist von vornherein so angelegt, dass nahezu jeder Spieler das Spiel mal verlassen muss, weil er sich nämlich Informationen beschaffen muss. Das ist nicht störend der Immersion oder so etwas. Natürlich stört es die Immersion, ist ja völlig klar. Aber das ist intendiert, also extra Gameplay gehört essentiell zum Spiel dazu, das wird mitgedacht von Anfang an. Meta-Gameplay dagegen heißt, ist es vielleicht für ein Spiel nötig, mehrere Gänge voll durchzuspielen, um bestimmte Effekte zu haben. Bei Conspiracy Code spielt Meta-Gameplay überhaupt keine Rolle. Wir haben ein Spiel entwickelt, da kann man sich mit bestimmten Phänomenen der künstlichen Intelligenz auseinandersetzen. Die Phänomene erlebt man überhaupt nur, wenn man 5, 6 Mal gespielt hat. Da ist also Meta-Gameplay ganz wesentlich. Diese Begriffe und viele andere Begriffe der Taxonomien sind überhaupt nicht etabliert und folglich können die Leute nicht mal drüber reden, geschweige denn entsprechendes Design machen oder eine passende Evaluation oder was auch immer. Die wissen ja nicht, was sie fragen sollen. Wo sollen dann die Antworten herkommen? Also auch auf Fragen, die ich stellen können, kriegen wir ja dummerweise manchmal nicht Antworten, nicht? Aber mindestens doch fragen können. Naja, und dann gibt es eine Konfusion von Virtuellem und Realem und mit der möchte ich mich ein bisschen auseinandersetzen. Da denkt man, ja, man hat doch ein Gefühl dafür, was virtuell und was real wäre. Was glauben Sie denn, wo die größte Konfusion zwischen diesen Begriffen stattfindet? Na, in der Bildungswelt. Ja, das klicke ich mal ganz kurz weg. Das klicke ich auch weg. Ich will Ihnen das mal zeigen, wo ich das gefunden habe. Na, nun habe ich es nicht gefunden. Ne? Gut, dann muss ich es Ihnen sagen. Wenn Sie auf den deutschen Bildungsserver gehen, das kann man, darf man ja, ist ja nicht gleich schlimm. Wenn man sich da ein bisschen orientiert und in die englischsprachige Variante geht, wissen Sie, was Sie dort für ein Wort finden? Das Wort Virtual Learning. Ja, sind die denn bescheuert? Ich hoffe doch, dass richtig gelernt wird und nicht virtuell. Also, ich komme doch nochmal auf diese Balance virtuell und real zurück, aber das muss man zu Anfang sich mal überlegen. Wir wollen mit realen Mitteln zum Beispiel, mit einem richtigen Hammer, mit dem wir auf einen richtigen Nagel klopfen, lernen, Nägel gerade einzuschlagen. Ja, da nehmen wir reale Nägel und reale Hämmer und sowas können Sie nicht mit digitalen spielen. Können Sie übrigens auch nicht im Internet, auch nicht Web 2.0 mäßig. Wollen wir ja nicht alles können dort. So. Wir wollen sicherlich auch mit virtuellen Mitteln, mit virtuellen Welten, durch die man sich bewegen kann, zum Beispiel Haushalten mit Ressourcen lernen. Das kann man auch, wenn die Ressourcen virtuell sind. Wir sind in vielen dieser virtuellen Welten, man muss es einmal sagen, ist ja doch kein echtes Gold. Ja, es ist wirklich nur virtuelles Gold. Und selbst das Holz ist ja nur virtuelles Holz. Aber Sie können das Haushalten mit den Ressourcen zum Erzielen bestimmter Phänomene dort üben. Tatsächlich kann man im bestimmten Umgang mit virtuellen Dingen etwas Reales erwerben. Aber immer will man doch real lernen. Man will doch wirklich lernen und nicht nur zum Scheine. Naja, gucken wir mal da. Wenn Sie was erreichen wollen, Erwerb von Wissen, Fähigkeiten und dergleichen mehr, dann interessiert mich jetzt für meine Präsentation, und das ist hier eigentlich das einzige Thema, über das ich rede, diese Relation von Realem und Virtuellem. Und ich denke, diese zu verstehen, wird zum Schluss so etwas wie ein Leitfaden für die Integration von Game-Based Learning in Ausbildungsprozesse oder vielleicht auch für das Design von digitalen Spielen. Hier gibt es ein Zitat aus der Spielewelt, das bringe ich nur deshalb, weil ich es so absurd finde. Ich räume auch anderen Leuten ein, meine Absurditäten zu zitieren und da habe ich auch genug, aber das mache ich wenigstens nicht selbst. Bonnie Ruberg ist Journalistin und schreibt seit vielen Jahren über digitale Spiele und formuliert das, was Sie dort lesen können. Man würde nicht nur Leute sterben sehen in digitalen Spielen, man würde sie selbst töten und nicht nur das. Man würde nicht nur beim Sex zuschauen, sondern ihn in der Realität wirklich haben. Mein Gott, ich möchte das Spiel haben, das Bonnie Rubert gesehen hat. Ich möchte das unbedingt haben. Ja, also ich denke mal, selbst Leute, die in einem Gebiet zu Hause sind, sie in der Welt der digitalen Spiele, bringen einiges durcheinander. Wir haben ein bisschen was über Virtuelles und Reales in Geschäftswelten und in Sicherheitsbereichen gemacht, wie Sie hier sehen können. Darüber möchte ich nicht sprechen. Ich habe noch 50 Minuten, wird mir gerade gezeigt. Und wenn man ein digitales Spiel für das Lehren und Lernen entwickeln will, ja, was ist denn jetzt, wo kriegen wir einen Zugang zur Mediendidaktik mit dem Werkzeugspiel? Natürlich kommt noch der Inhalt dazu, der sicherlich auch die Didaktik prägt. Das ist so ein bisschen die Frage und ich diskutiere ganz kurz das Verhältnis von Virtuellem und Realem. Sie kennen sicherlich so eine Grundvorstellung zur Benutzung des Begriffs virtuell, so gut wie echt. Und wenn etwas als so gut wie echt bezeichnet wird, sagt man doch im Nebensatz eigentlich schon, dass es nicht echt ist, sonst müsste man nicht sagen, so gut wie. Virtuelle Cockpits können super sein, also denken Sie an Flugsimulatoren, an Trainingssysteme, hochkommerziell, sind trotzdem keine realen Cockpits, die sind nie da ganz oben, wo ich vorhin war. Also einmal war ich ganz weit unten, weil ich von Erfurt nach München mit einem Taxi gefahren bin, aber ansonsten, gut. Es gibt eine ganz unsinnige Konfusion. Manche Leute sagen virtuell und meinen eigentlich digital oder webbasiert, aber dass die Worte schon gibt, denke ich, braucht man diese Konfusion nicht wirklich. Und das hatte ich Ihnen schon zitiert. Wenn man auf den Bildungsserver geht, findet man da Virtual Learning. So gut als Lernen, aber eben doch nicht richtig. Ja? Und da gibt es ein ganz tolles Sasami Wischbringer Story. 3 meiner Minuten verbrauche ich darauf. In Second Life war vor etwa 5-6 Jahren eine virtuelle Person unterwegs mit dem Namen Sasami Wischbringer. Wirklich keine reelle Person. Eine virtuelle Person in der virtuellen Welt von Second Life, die auf dem virtuellen sogenannten Fantasy Slave Market gewohnt hat, in einem virtuellen Haus mit einer virtuellen Haustür. Gibt natürlich in der digitalen Welt keine echten Häuser und Haustüren schon gar nicht. Und an der Haustür ein virtuelles Hentai, so ein Poster, ja, also pornografisches Manga sozusagen. Ha, ha, halt! Das Hentai war natürlich real. Denn Bilder in der Welt, in der virtuellen Welt, sind reale Bilder. Bilder sind Bilder. Hier ist die Schnittstelle. Die Haustür ist virtuell, aber das Bild ist real. Das heißt, in den virtuellen Welten können Sie mit Bildern natürlich reale Effekte erreichen. Sie haben reale Bilder. Mit denen können Sie umgehen. Und das sollte man ein bisschen auseinanderfriemeln. Es gibt Dinge, die immer real sind. Töne, Musik gar, Rechte. Man kann auf was zugreifen oder man kann es nicht. Es ist so eingestellt oder es ist anders eingestellt. Emotionen, die der Spieler hat, Wissen dergleichen. Da wird sehr viel durcheinander gebracht. Und insbesondere Tätigkeiten, Handeln hier im Sinne von Geben und Nehmen, von Austauschen. In vielen virtuellen Welten handeln sie wirklich und sie haben Gegner, mit denen es nicht leicht ist zu handeln. Und wenn sie sich dort erfolgreich durchsetzen und wenn sie ein Star werden in der Maximierung ihrer virtuellen Güter, dann lernen sie tatsächlich handeln. Sie lernen viele Aspekte dabei, auch den sparsamen Umgang mit der letzten Munition oder was auch immer. Ja? Etwas gestalten tun sie wirklich. Wenn Sie Pläne machen und zum Beispiel ein Team zu einem Sieg führen wollen, dann planen Sie wirklich. Und Leute lernen in World of Warcraft auch tatsächlich Teamarbeit. Ob man World of Warcraft mag oder nicht, ist ja schon eine eher religiöse Frage. Dafür bin ich nicht zuständig. Man muss es auch nicht mögen, aber Teamarbeit kann man dort lernen. So, und jetzt kommt die, wie viele Klicks waren es? 19 Klicks. Das ist hier eine Analyse, die wir gemacht haben. Die Grey Matter Story. An Grey Matter war nämlich Folgendes interessant, das will ich Ihnen dazu sagen. Grey Matter ist hochgepriesen worden, das Buch von Jane Jensen, als ein Spiel, das eine sehr interessante Geschichte hat. Und Heiko Klinge in der Zeitschrift GameStar hat sich zu der Formulierung verstiegen, die wohl beste Idee, die es jemals in Adventure Games gegeben hat. Jemals Adventure Games. Eine Aussage, ich denke, vom Dezember letzten Jahres. Also ein relativ frisches Spiel, relativ frische Aussage. Da kann man angeblich zaubern lernen. Und was wir hier analysiert haben, das ist alles Unfug. Man lernt überhaupt nicht zaubern, man hat all die Erlebnisse nicht, die man hat, nur zaubert. Aber man lernt was. Was tut man nämlich in Grey Matter? Und das habe ich Ihnen hier überblättert. In Grey Matter muss man die Schritte, die auszuführen sind, um einen bestimmten Trick auszuführen, nacheinander in der richtigen Reihenfolge, die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge auflisten. Wenn man das gemacht hat, passiert nachher das virtuelle Zaubern von selbst. Man lernt eine Art Scripting, man lernt eine Art von Programmieren in einer ganz kleinen Umgebung. Und wenn man das wirklich macht, lernen die Leute solche Folgen, die einen Zaubertrick ausmachen. Aber sie lernen nur die Folgen, sie lernen die Abfolge der Aktionen. Und wir haben das mit Schülern getestet und die fielen bei mir auseinander in tatsächlich zwei Cluster. Ein Cluster von Schülern, die von Anfang an relativ gut raufgeguckt haben, was sie tun müssen und die perfekt hinterher Zaubertricks erklären können. Und die andere Cluster, die das überhaupt nicht können. So. Und gespielt haben sie aber alle, ungefähr 3 Stunden habe ich jeden Schüler spielen lassen. Wenn man Virtuelles und Reales in Beziehung setzen will, ich gehe jetzt hier runter, wenn er hochkommt, dann wird das Reale im Virtuellen sozusagen eingepackt. Die virtuelle Welt, die motiviert, die macht vielleicht Spaß, unterschiedlichen Leuten auf unterschiedliche Art und Weise. Wer eine Art Spiel nicht mag, den werden sie mit dem Spiel auch nicht motivieren können, natürlich. Aber in der virtuellen Welt haben sie das Potenzial, Leute auf zwanglose Art und Weise längere Zeit zu binden, sich mit etwas auseinanderzusetzen. Wenn sie das Virtuelle so schön machen, dass das Reale gut darin verpackt ist, können sie Leute zunächst mal erreichen. Und in gewisser Weise ist die Mediendidaktik, wenn ich mal vom Inhalt absehe, die Kunst des virtuellen Verpackens. Und wenn man es genauer sieht, wir müssen ja auch den Leuten beim Auspacken helfen. Also eigentlich denke ich, will man Game-Based Learning machen, dann sollte man sich darauf einlassen, die Inhalte, die einem wesentlich sind, gut virtuell zu verpacken. Die Frage ist, bei welchen Inhalten geht das wie? Und ich denke, da stehen wir vollkommen am Anfang. Aber das ist bei vielen Sachen so. Es lässt sich sehr viel einpacken. Wie wir auch wissen, lässt sich in Literatur viel einpacken. Mitunter ist mehr eingepackt, als die Autoren selber wussten. Und da ist ein bisschen Potenzial drin. Und ich stelle mich jetzt den Eiern, Tomaten und anderen Dingen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.